Möchte euch von dieser Stelle aus alle grüßen zu unserem Sonntagmorgen-Gottesdienst. Und wir haben ja schon viele gesegnete Inhalte aus den Texten der Lieder schon bekommen. Da ist schon viel Evangelium drin beinhaltet. Genau. Aber wir möchten auch heute Morgen das Wort Gottes zu uns sprechen lassen. Das Wort Gottes ist schöpferisch und kreativ, und wenn es ausgeht, kommt es nicht leer zurück, sagt uns auch das Wort Gottes. Genau, so lasst uns den Text lesen und dann werde ich mit einer Geschichte wieder beginnen, die uns in das Thema hineinführt. Vielleicht lasst uns noch mal kurz aufstehen aus Respekt vor dem Wort Gottes, und da lese ich den einen Vers, es ist nur ein Vers, Epheser 4, Vers 25, und dann bete ich noch und dann dürft ihr wieder Platz nehmen. Epheserbrief, Kapitel 4, 25, da heißt es: Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Soweit dieses Wort, ich bete nochmal darüber. Herr Jesus, danke auch für dieses Wort, dass du deinem Diener, dem Apostel Paulus, aufs Herz gelegt hast, es der Gemeinde in Ephesus zu schreiben. Und wir möchten auch von diesem Wort etwas lernen für unser Leben. Und ich bitte dich, Geist Gottes, leite uns auch da hinein in die göttliche Wahrheit. Herr, denn unser Glaube gründet auf deinem Wort. Denn du, Herr Jesus selbst, bist das fleischgewordene Wort. So einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus, du, Herr Jesus, der uns die Erlösung vollbracht hat. Amen. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen. Ja, ich möchte, wie gesagt, mit einer Geschichte aus dem Leben beginnen, aus dem Leben eines Mannes namens Samuel Keller. Er hat seine Erinnerungen aufgeschrieben und hat als Pfarrer oder als Pastor auch Krankenhausseelsorge gemacht. Und er erzählt, als ich einen schwerkranken Mann besuchte, der das Abendmahl von mir erbeten hatte, traf ich den Arzt am Krankenbett und fragte ihn auf Lateinisch, wie es um den Mann stehe. Ebenfalls auf Lateinisch sagte mir der Arzt, dass der Mann die Nacht nicht überlebe. Dann tröstet der Arzt den Mann mit einer guten Medizin und macht ihm Hoffnung auf Besserung. Als der Arzt gegangen war, sah mich der Mann mit klaren Augen an und sagte: Herr Pastor, Sie werden mich nicht anlügen. Was sagte der Arzt, wie es um mich steht? Als ich es ihm schonend erklärt hatte, bat der Mann seine Frau, die beiden Jungen aus der Fabrik zu holen, damit er vor dem Abendmahl noch mit ihnen reden könne, und unterhielt sich mit dem Mann. Und bald darauf kamen die Mutter und die Söhne in das Krankenzimmer. Jetzt hat der Sterbende einen Abschied mit seinen Jungen gemacht, der eines Königs würdig gewesen wäre. Was er ihnen über die wichtigen Dinge des Lebens ans Herz legte, wie er über ihre Aufgabe an der Mutter und den kleinen Geschwistern mit ihnen sprach, war ergreifend. Und tief bewegt knüpfte ich daran an und wir feierten alle zusammen das Abendmahl. Ein tiefer Friede zog in die Herzen und das Haus ein. Unversöhnt konnte der Mann noch in der Nacht heimgehen. Die Frage ist, ob das oder das wäre bei einer Notlüge nicht geschehen, wenn ich dem Beispiel des Arztes gefolgt wäre. Haben nicht gerade Sterbende ein besonderes Recht auf Wahrheit? Das ist ein Beispiel aus dem Alltag, aus dem Lebensalltag. Und man könnte noch vieles hinzufügen. Ich möchte nur ein Schlagwort nennen. Wir leben in einer Welt voller Unehrlichkeit und Lügen. Aus dem Berufsleben weiß ich, du stehst im Büro neben dem Schreibtisch, jemand ruft an und verlangt eine Person, die Person mag nicht ans Telefon gehen und sagt, ich bin nicht da. Das ist eine glatte Lüge. Hätte ja auch sagen können, ich habe gerade keine Zeit, ruf später an oder mach einen Termin. Nein, ich bin nicht da. Punkt. Und dann ist dieses Problem gelöst durch eine Lüge. Und oft werden einfach, geschehen solche Dinge. Mein erster Punkt ist, der Teufel ist der Vater der Lüge und der Urheber der Lüge. Der Teufel. Jesus hat mit den Juden diskutiert in Johannes 8, woher sie kommen, ihr Ursprung. Und die Juden sagen, wir haben Abraham zum Vater. Und dann sagt Jesus, wenn Gott euer Vater wäre, würde ihr mich lieben. Ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Ich aber sage die Wahrheit, sagt Jesus. Das sind eigentlich harte Worte, die Jesus da seinen Zuhörern zumutet, dem Volk Israel, den Juden. Ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Und was der wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Das war knallharte Botschaft. Wenn man das heute so sagen würde, ich glaube, manche würden aufstehen, würden gehen, sagen, hey, das lasse ich mir nicht bieten. Aber Jesus sagt ein paar Verse vorher, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist ja das Problem. Die Menschen können oft die Wahrheit gar nicht mehr ertragen. Sie wollen die Wahrheit gar nicht hören. Manchmal hat man den Eindruck, Menschen wollen angelogen werden. Sie wollen das Schöne hören. Und wenn es auch eine Lüge ist, aber Hauptsache es tut nicht weh. Aber davon kommt keine Besserung. Besserung kommt von der Wahrheit. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So, der Teufel ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Lügen ist etwas, das dem Wesen des Teufels entspricht. Wisst ihr, es geht jetzt nicht um einen einmaligen Ausrutscher, eine Notlüge, sondern es geht um einen Wesenszug. Das ist eine Lebensart zu lügen. Da wird nicht nur einmal gelogen, sondern der Teufel lügt permanent. Das ist der Meister der Lüge und der Täuschung. Das Betrugs und der Unehrlichkeit, das ist der Teufel. Ihr sagt euch vielleicht, ja, warum predigst du uns das? Das wissen wir doch schon alles. Wir wissen doch, was Lüge ist. Lüge ist Sünde. Aber wisst ihr, manchmal ist es so, diese Verlogenheit, die ist so subtil und in vielen Bereichen des Lebens, dass man sich langsam auch an das gewöhnt und denkt, ja, das sind halt Menschen, die Gott nicht kennen, kein Problem, die machen das halt so. Aber das ist ein Problem. Es gibt Gewöhnungseffekte auch an das Böse. Und genau das will auch der Teufel. Er will, dass die Lüge, dass das alltagstauglich wird. Das fängt schon an im Garten Eden. Die Schlange täuscht Eva. Nein, was Gott gesagt hat, kein Problem, ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet nachher noch wichtiger sein und noch größer. Das wird passieren. Was ist passiert? Sie haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist passiert. Die Welt ist in allen Bereichen von der Sünde tangiert, betroffen und leidet unter dem Fluch der Sünde. Das ist passiert. Dieser Lügner, der hat getäuscht und hat diesen Schaden angerichtet im Kosmos. Das ist kein Kavaliersdelikt. Und wisst ihr, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Er ist gekommen, die Lüge an den Pranger zu stellen und die Wahrheit auf den Leuchter zu stellen. Und dann, als Jesus in den Himmel aufgefahren war, als Pfingsten vorbei war, als die Urgemeinde so richtig aufgeblüht war, da gibt es ein Ehepaar, das hat in der Gemeinde gesehen, Barnabas hat einen Acker der Gemeinde gestiftet und Barnabas wurde geehrt in der Gemeinde. Wenn man da was spendet, wird man geehrt. Was tun sie? Sie verkaufen irgendwas, bringen es angeblich in die Gemeinde und Gott erkennt die Lüge. Gott macht Petrus wachsam. Und Petrus fragt Ananias, hast du das Geld um so viel oder hast du das, was du da verkauft hast, um so viel verkauft? Und er sagt ja. Und dann fiel er tot um und irgendwelche Jünglinge haben ihn hinausgetragen. Was ist passiert? Sie haben was verkauft, aber sie haben nur einen Teil der Gemeinde gegeben. Das andere haben sie zurückbehalten. Petrus hat gesagt, es hat niemand hat dir gesagt, du sollst dein Hab und Gut verkaufen. Das war ja gar nicht verlangt. Aber wenn du schon verkaufst, dann bitte sei auch ehrlich der Gemeinde gegenüber. Seine Frau, Sapphira, kam dann später, wurde auch gefragt, wie sieht's aus, war es so und so? Ja, es war so und so, dasselbe auch, gestorben. Warum? Gott lässt sich nicht belügen. Das ist eine Respektlosigkeit. Wir haben hier, die Lüge ist das Wesen des Bösen, des Teufels. Und gegenüber diesem Wesen des Teufels ist das Wesen Gottes. Und das Wesen Gottes ist gekennzeichnet von Heiligkeit, von Reinheit, von Wahrhaftigkeit, von Ehrlichkeit, von Aufrichtigkeit, von Demut und Sanftmut und. Und Heiligkeit und Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, das passt nicht zur Lüge. Die Lüge hat im Reich Gottes keinen Platz. Aber weil das war so eine Dreistigkeit, eine Frechheit, die Gemeinde so zu täuschen, dass Gott gehandelt hat. Das war vielleicht auch eine einmalige Aktion, um einen Akzent zu setzen. Ich glaube, wenn Gott durch die Jahrhunderte immer so gehandelt hätte, wären viele andere Menschen auch tot umgefallen. Man täuscht Gott nicht. Wer Gott täuschen will, der hat das Wesen Gottes nicht verstanden und nicht erkannt. Gott ist allmächtig, er ist unser Schöpfer und wir werden vor seinem Thron eines Tages Rechenschaft ablegen für unser Verhalten. Das hat nichts zu tun mit, wisst ihr, ich fand diese Illustration am Anfang so bedeutungsvoll, weil es eigentlich um eine Schnittstelle geht zwischen dem Leben, dem irdischen Leben und dem Übergang zur Ewigkeit. Wenn es darum geht, im Alltag, ja, da passiert so eine Notlüge und dann geht das Leben weiter und es gerät in Vergessenheit und, und. Aber wenn es darum geht, in die Ewigkeit zu kommen, dann plötzlich gibt es andere Maßstäbe. Dann zählen die Maßstäbe des Himmels und dann hat Lüge keinen Bestand. Dann werden wir vor dem Thron Gottes sein und dort wird geurteilt werden. Und ich glaube, dieser Respekt vor Gott, diese Gottesfurcht, wie die Bibel auch spricht, der ist vielen Menschen abhanden gekommen. Ah ja, so eine kleine Notlüge, ah ja, so ein bisschen was klauen, mir fehlt es ja gerade, und so ein bisschen sündigen, ja, Gott ist gnädig und liebt uns doch, und er vergibt alles. Das ist eben nicht ganz so. Natürlich vergibt Gott. Aber er liebt es auch, wenn wir heilig leben. Man könnte viele Dinge finden, die uns aufschrecken, die uns wirklich warnende Beispiele sind aus dem Wort Gottes. Aber ich möchte weitermachen. Demzufolge ist jede Form der Lüge, des Betrugs und der Unehrlichkeit, wie gesagt, dem Denken und Wesen Gottes zuwider. Gott hasst die Sünde. Gott hasst die Sünde. Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Ist dir manchmal, passiert sowas. Ah, und, ui, Entschuldigung. Und so, ja, Sünde, ah, das ist so gerade runtergefallen. Das ist doch eine Lappalie. Nein, ist keine Lappalie. Wir dürfen Sünde nicht als Lappalie sehen. Und ich sage euch aus meinem Glaubensleben am Anfang, wenn ich etwas falsch gemacht habe, hat der Heilige Geist seinen Finger auf diese Wunde gelegt, auf sein Herz. Das hat mich sowas von geplagt. Das hat mich sowas von umgetrieben. Ich musste es in Ordnung bringen. Ich musste Dinge zugeben. Ich musste um Vergebung bitten. Ich wollte ein reines Herz haben. Ich wollte, dass nichts mehr zwischen mir und Gott steht. Und es hat einige Zeit gedauert, bis die Dinge geklärt waren, bis ich meine Vergangenheit durchgeguckt, wo sind Dinge, die ich in Ordnung bringen muss. Manchmal kann die Wahrheit auch unbequem sein. Du musst Wiedergutmachung leisten. Du musst dich entschuldigen. Wenn das Evangelium sagt, komm, Sünder, komm, du bekommst Vergebung, dann klingt das super. Mensch, endlich die Last weg. Aber wenn das Evangelium das sagt, hey, so wie bei Zachäus, der Zöllner, wenn ich jemand zu viel abgeknöpft habe, gebe ich es ihm vierfach zurück. Oh, zugeben, dass ich versagt habe, zugeben, dass ich unehrlich war oder was weiß ich, das fällt uns schwer, unserem Stolz fällt es schwer. Da müssen wir sterben, innerlich sterben. Zugeben, ich habe was falsch gemacht. Das fällt uns nicht so leicht. Und das ist auch diese Frage der Lüge und auch generell der Sünde. Wenn jemand der Sünde der Lüge keine Bedeutung zumisst, also wenn jemand sagt, ja, Sünde ist doch gar nicht so schlimm, dann ist es ein klarer Ausdruck dafür, dass diese Person in einem von Gott losgelösten Zustand lebt. Also wer wirklich Gottes Kind ist, der wird einen heiligen Respekt haben vor Sünde. Einen heiligen Respekt. Der wird die Sünde fürchten, wie das Feuer das Wasser. Oder früher hat man gesagt, wie der Teufel das Weihwasser. Aber das sind keine guten Bilder. Aber ein Gotteskind, ein heilige, geheiligtes Gotteskind, wird die Sünde so weit meiden wie möglich. Natürlich heißt es, dass wir nicht vollkommen sind und dass uns doch noch was passieren kann. Aber dann können wir es auch in Ordnung bringen. Aber Sünde dulden in unserem Leben und einfach so tun, als ob nichts wäre, das passt nicht zu einem Leben mit Gott. So, nochmals. Wer mit Sünde so locker umgeht, das ist vermutlich so, dass so eine Person aus dem Geist Gottes noch nicht wiedergeboren ist. Johannes 3,6. Gut, was ist Sünde? Es gibt zwei Worte im Neuen Testament, die Sünde beschreiben. Erstens mal Lüge. Lüge ist das Gegenteil der Wahrheit. Also Lüge ist die Gegend der Wahrheit. Es gibt zwei Grundbegriffe. Das eine heißt Hypokrino, das kommt, ja genau, stammt ursprünglich aus dem Bereich des Schauspiels. Negativ meint es, dass ein Spieler nicht wirklich mit seiner Rolle identisch ist. Also jemand spielt irgendwas vor, was er eigentlich gar nicht ist. Das ist ja im Schauspiel so. Also beim Fernsehen, ja, die spielen irgendwelche Rollen. Du spielst eine Rolle, du musst dich verstellen und daher kommt es auch das Heucheln. So ist es auch mit der Sünde. Man spielt was, was man nicht ist. Das passt auch nicht zu einem gläubigen Menschen. Jesus hat nie irgendeine Rolle gespielt. Jesus war immer authentisch und echt. Er ist die Wahrheit in Person. Er konnte nicht nur sagen, ich lebe die Wahrheit, sondern er konnte sagen, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Der Weg zum Vater im Himmel, zum Vaterhaus, zum Himmel, ist über mich, hat Jesus sagen können. So, nichts mit Heuchelei. Das Zweite ist eigentlich das Wort Pseudo. Da geht es um die Thematik falsch, unecht oder Dinge vorgetäuscht. Das hat auch mit Sünde, mit Lüge zu tun. So diese zwei Worte. Einmal dieses Schauspielern und das andere eben die Pseudo-Dinge, ja, die falschen Dinge. Eine Pseudo-Wahrheit ist eigentlich eine falsche Wahrheit. Eine Pseudo-Lehre ist eine Irrlehre, eine falsche Lehre. Nun, mein zweiter Punkt ist die Auswirkung von Lüge. Was hat denn Lüge für Konsequenzen? Was folgt aus der Lüge? Was gebiert die Lüge? Nun, erstens, die Lüge zerstört Vertrauen. Lüge zerstört Vertrauen, ganz einfach. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich sage es nochmal. 2008 war diese Bankenkrise oder eigentlich diese Lehman Brothers Pleite in New York, USA. Viele Deutsche wurden von Bankberatern beraten, hier Aktienpakete zu kaufen. Die Bank in Pleite, die Aktien waren nichts mehr wert, das Geld war kaputt. Es war weg. Und als dann die Leute zu der Bank kamen, sagen, ja, Sie haben mir das geraten und, und. Da sagt der Bankberater, ja, Moment mal, ich habe nur beraten. Sie haben die Entscheidung getroffen. Das ist Ihr Problem, wenn das Geld weg ist. So, die Leute haben dem Bankberater vertraut, haben das gemacht, was er empfohlen hat und haben dadurch Schaden erlitten. Dadurch wird Vertrauen zerstört, ne? Vertrauen. Das Problem ist, dass wir in dieser Welt ohne Vertrauen können wir eigentlich gar nicht richtig leben. Wenn du zur Autowerkstatt gehst und sagst, hey, das ist mein Problem am Auto, dann musst du vertrauen, dass sie das machen. Weil du darfst ja nicht zugucken, was sie machen. Die können natürlich auch andere Dinge machen. Oder wenn du eine Rechnung kriegst, wie willst du das als Laie prüfen, ob das alles stimmt? Also ohne Vertrauen geht in der Geschäftswelt gar nichts. Früher hat man sogar Verträge auf Handschlag gemacht. Er hatte einen Bekannten, der war Gipser, als die Mauer noch war, der ging nach Berlin und dann ist er zu einem Gipserbetrieb und hat per Handschlag einen Arbeitsvertrag abgeschlossen und der Chef hat gesagt, in 3 Tagen kannst du anfangen, ohne Pipapo mit Bewerbungsanschreiben und Zeugnisse und Arbeitszeugnisse und was weiß ich, was man alles heutzutage braucht. Passbild und alles unnötig. Vertrauen auf Handschlag. Aber wir leben in einer Zeit, wo das Vertrauen massiv beschädigt und zerstört wird. Durch Lüge, weil Leute getäuscht werden, weil sie belogen werden. In der Geschäftswelt zum Beispiel, du sagst, hey, ich liefere die Ware in 2 Wochen. Du weißt genau, das reicht gar nicht. Der will dringend die Ware und sagt, ich brauche die Ware, dass ich weitermachen kann. Ich sage, ja, in 2 Wochen. Ich kenne so einen Fall. Und nach 2 Wochen geht gar nichts, dann nochmal eine Woche, da ruft er wieder an. Ja, da war das und das, nächste Woche. Und so wirst du vertröstet. Du wirst angelogen, ohne dass die Leute rot werden. Und irgendwann natürlich, was willst du machen, wenn du vom Kunde abhängig bist? Manche wechseln dann den Kunden, weil das ist kein Geschäftsgebaren. Aber was will ich sagen? Lüge zerstört Vertrauen. Lüge zerstört Vertrauen. Und wisst ihr, wo es auch besonders schlimm ist mit diesem zerstörten Vertrauen? In Ehen. Wenn Ehepartner sich nicht ehrlich sein können voreinander. Wenn man sich in der Ehe anlügt, lügen würde. Das wäre nochmal ein Thema für eine ganze Bibelwoche. Das ist eine Grundannahme, dass man sich in der Ehe ehrlich begegnet. Wenn man es kann. Auch da ist das Problem. Will mein Partner, meine Partnerin, mein Ehepartner, meine Ehepartnerin, kann die Wahrheit ertragen? Kann ich jetzt das sagen? Oder will die das gar nicht hören? Oder er, sie? Das ist auch so ein Ding. Es gibt auch Leute, die nebeneinander herleben, weil einfach die Wahrheit zu schmerzhaft ist. Und dann macht man es halt auf eine andere Art. Genau. Also, Lüge zerstört Vertrauen, das Erste. Zweitens, Lügen können Langzeitfolgen mit sich bringen. So eine kleine Notlüge. Übrigens, Abraham hat auch gelogen, als er in Ägypten war. Er hat gesagt, seine Frau, das ist meine Frau dabei oder meine Schwester, ja, obwohl es eigentlich nur seine Halbschwester war, es war seine Frau, Sarah. Und der Abimelech hat gesehen, es ist eine hübsche Frau, und weil er dachte, das ist nur die Schwester, da kann er sich ja kann um sie werben. Und Gott hat verhindert, dass dieser Abimelech intim wurde mit dieser Sarah. Abraham war schwach im Glauben in dem Punkt. Er hatte Angst um sein eigenes Leben. Deshalb hat er seine Frau als Schwester ausgegeben. So, also Langzeitfolgen. Es gibt so viele Beispiele, aber ich kann gar nicht alles erzählen. Ein Lehrer berichtet, viele meiner Schüler sind der Lüge zum Opfer gefallen, dass es cool ist, sich nichts sagen zu lassen und sich jeder Aufforderung zur Leistung zu widersetzen. Lass den labern, die Lehrer, wir sind's, wir machen das. Leistung, ach, das ist was für Streber. Das ist eine Lebenslüge mit kurzen Beinen und langwierigen Folgen. Kurze Beine und langwierige Folgen. Oder Langzeitfolgen. Langzeitfolgen. Das heißt, wenn man nicht leistungsbereit ist in der Schule, bedeutet es Wissenslücken bei Grundfertigkeiten. Heute ist das Problem, dass viele gar nicht mehr richtig lesen können. Manche können auch nicht mehr richtig rechnen. Kümmert sich keiner drum aus dem Elternhaus oder was weiß ich. Lügen haben kurze Beine. Jede Aufforderung zur Leistung widersetzen. Mache ich nicht. Ich will nicht. Ich will einfach nicht. Es gibt Eltern, die haben Riesenprobleme, dass die Kinder Hausaufgaben machen. Manche haben gar keine Probleme, die machen die Kinder alles selbstständig. Ja. Mein dritter Punkt ist, findet man in der Gemeinde auch noch Lüge? Jetzt wird es ein bisschen schwierig, oder? Wer von uns möchte schon als Lügner dastehen, oder? Also ich nicht, du auch nicht, niemand. Deshalb legt die Lüge ab, schreibt Paulus, und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Also wir sind ja nicht irgendwelche Fremde, sondern wir sind ein Leib in Christus. Wir sind geistlich Verwandte, blutsverwandt durch Jesus. Und man sollte die Blutsverwandten nicht, also da sollte man schon ordentlich umgehen mit denen, oder? Wir gehören ja zusammen. Wer von uns möchte schon als Lügner dastehen? Warum schreibt der Paulus überhaupt so einen Satz an die Epheser? Als ich das so zum ersten Mal gelesen habe, oder in den ersten Malen, dachte ich, warum schreibt der Paulus Leuten, die gläubig sind, sie sollen nicht lügen? Das ging gar nicht in meinen Kopf rein. Wahrscheinlich hat der Paulus den Epheserbrief so Anfang 60 nach Christus geschrieben und er war ungefähr 3 Jahre auf seiner dritten Missionsreise in Ephesus. Das war also vielleicht ein paar Jahre vorher. Also die Epheser waren wahrscheinlich noch nicht allzu langgläubig. Und bevor er diesen Vers 25 schreibt der Vers 17 bis 24 und dort spricht er davon, ihr wart früher in der Dunkelheit, in der Sünde, jetzt aber seid ihr im Licht und darum erwarte ich jetzt ein anderes Verhalten. Also praktisch deshalb, weil die Epheser nicht mehr Heiden sind, sondern neue Menschen werden, die in einem ständigen Erneuerungsprozess stehen, soll sich bei ihnen eine konkrete Veränderung in ihrer Lebensführung zeigen. Also Paulus schreibt, pass auf, ihr wart bisher Heiden, also ihr habt ohne Gott gelebt. Da war das vielleicht üblich zu lügen, aber jetzt seid ihr ja gläubig. Und jetzt steht ihr in einem lebenslangen Veränderungsprozess, ein Erneuerungsprozess durch den Heiligen Geist. Und jetzt passt das nicht mehr in euer Leben. Es gibt Dinge, die nicht mehr in unser Leben passen, als gläubige Menschen. Ich möchte kurz noch eine letzte Illustration weitergeben und dann bin ich schon am Ende. Und zwar, es geht um die Wahrheit. Was ist denn Wahrheit? Wie gehen wir mit der Wahrheit um? Eigentlich ist es eine Illustration von einem Griechen namens Sokrates. Die drei Siebe heißt das. Vielleicht kennt es jemand. Ganz aufgeregt kam einer zum weisen Sokrates gelaufen und sagte: Hör, Sokrates, das muss ich dir erzählen, wie dein Freund, Punkt, 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 halt ein, unterbricht ihn der Weise. Hast du das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe, fragte der andere verwundert. Ja, drei Siebe. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte es erzählen. So. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht wahr ist, so doch wenigstens gut? Nein, das ist nicht. Im Gegenteil. Der Weise unterbrach ihn: Lass uns doch noch das dritte Sieb anwenden und fragen, ob es notwendig ist, was du mir zu erzählen hast, was dich so aufregt. Notwendig? Nun gerade nicht. Also lächelte der Weise: Wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr noch gut noch notwendig ist, so lass es einfach bleiben. Belaste dich und mich nicht damit. Weder wahr, noch gut, noch notwendig, denn oft ist es ja negativ, was wir weitererzählen. Hast du schon gehört? Hast du schon gesehen? Da. Oh, ich weiß, was wichtig ist. Ich muss dir erzählen. Ist es gut? Nein, eigentlich nicht. Böse Dinge. Ist es die Wahrheit? Weiß ich nicht. Ich sage euch ehrlich, mir haben sie auch schon Dinge erzählt. Ich dachte, das ist echt, was die sagen. Ich habe es weitererzählt. Am Schluss hat sich herausgestellt, das war falsch, hat gar nicht gestimmt. Ich habe mich zum Handlanger der Lüge gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, das, was die mir erzählt haben, stimmt. Das hat mich geärgert. Wir sollten prüfen und wirklich, dass wir sicher sind, was wir weitererzählen, dass es auch stimmt. So, genau. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber meine Worte bleiben ewig. Gottes Wort ist wahr. Himmel und Erde vergehen. Und so weiter. Das Meer wird eines Tages verschwinden. Gott wird eine neue Erde schaffen. Aber Gottes Wort bleibt. Gottes Wort ist die Grundlage. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Darauf baut die Wahrheit auf. Nicht weder irgendwelche Geister noch irgendwelche Schriften von weisen Leuten, noch irgendwelche mündliche Überlieferungen, die wir eingegeben bekommen haben, sind Grundlage auf unseres Glaubens, sondern das Wort Gottes. Paulus sagt, wenn jemand ein anderes Evangelium predigt als das, das ich gepredigt habe, er sei verflucht. Und er wiederholt es zum zweiten Mal. Wer ein anderes Evangelium predigt als ich, der sei verflucht, sagt er. In anderen Worten, wir müssen sehr aufpassen, was wir weitergeben. Und deshalb ist das Wort Gottes ein geschriebenes Wort. also zumindest in unseren Tagen kein mündlich weitererzähltes Wort, sondern das geschriebene Wort, dass man immer wieder auch auf den Urtext zurückgreifen kann. Das ist die Grundlage. Es gibt auch heute viele sogenannte zusätzliche Erkenntnisse zum Wort Gottes. Und die werden dann aufgebauscht, die sind genauso wichtig wie das Wort Gottes. Der Offenbarungskanus Gottes, die Offenbarung Gottes ist abgeschlossen in diesem Wort, bis er wiederkommt. Wir brauchen keine zusätzlichen Erkenntnisse. Alles, was wir brauchen, ist dieses Wort in unserem Herzen. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du die Wahrheit in Person bist. Wir danken dir, Herr, dass du in diese Welt gekommen bist, als das gesprochene Wort, das Fleisch wurde. Herr, in dir, in deinem Leben sehen wir das Wesen Gottes, die Barmherzigkeit, die Gnade, aber auch die Heiligkeit und die Genauigkeit, die Gründlichkeit in der Nachfolge mit dem Vater, in der Abhängigkeit vom himmlischen Vater. In dir haben wir das Musterbeispiel, das Vorbild für unsere Nachfolge. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du Gnade schenkst, dass wir dich wertschätzen, dass wir erkennen, was für ein großer Schatz es ist, die Augen geöffnet bekommen zu haben. Dich als den Erlöser zu erkennen, als Befreier, als der, der uns die Schuld abgenommen hat am Kreuz, der uns den Sieg erworben hat über Tod, Teufel und Sünde, und dass wir frei sein dürfen. Du hast den Schuldbrief zerrissen, Herr. Halleluja, dafür sei dir sehr Dank dafür gegeben. Und Herr, so bitten wir dich auch als Gemeinde, heilige dein Werk. Lass uns fortschreiten in der Heiligung, in der Wahrheit. Ja, Herr, immer mehr Wahrhaftigkeit, Integrität, Ehrlichkeit und, und. Halleluja, dir sei Dank dafür. Danke, Herr. Herr, wir sind wie dein Augapfel, überwacht und beschützt durch dich. Du überwachst unser Leben. Du begleitest uns durch die Kraft des Geistes. Du warnst uns vor den Fallen des Teufels, vor dem Bösen. Und du bringst uns sicher an den Zielhafen der Herrlichkeit. Dafür danken wir dir von Herzen. Amen. Wer möchte noch beten? Vielleicht ein kurzes Gebet und dann dafür mehrere einzelne.